SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich in der Stuttgarter Stadtbibliothek zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Mai. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast Maike Fessmann, Literaturkritikerin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, Julia Schröder, Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk und Christoph Schröder, dessen Rezensionen im Berliner Tagesspiegel zu lesen sind und auf Zeit Online. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Isabel de Mee und Johannes Wördemann vorlesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Mai. Es ist ein, ich würde sagen, sehr ungewöhnliches Buch, und zwar die einzige Erzählung der US-amerikanischen Nobelpreisträgerin Louise Glück, die vor allem für ihre Lyrik bekannt ist. Marigold und Rose heißt das Buch in deutscher Übersetzung von Eva Bonnet, Frau Schröder. Im Titel des schmalen Bandes stehen die Namen der beiden Zwillingsmädchen, deren erstes Lebensjahr erzählt wird. Was erfahren wir denn über die zwei und warum weiß Marigold schon im Babyalter, dass sie ein Buch über sich und ihre Schwester schreiben will?
Warum sie das weiß, das muss jeder Leser sich am Ende selber ausdenken. Aber das Buch geht damit los, dass Rose Marigold beobachtet, die immerzu in einem Buch liest und sich nicht mit ihr beschäftigt. Und Marigold denkt eben darüber nach, dass sie selber schreiben will. Und dann irgendwann erfährt man, sie kann noch gar nicht lesen, denn sie ist ja noch ein Baby. Das macht aber nichts. Diese beiden Zwillingsmädchen, die scheinen sehr unterschiedlich zu sein. Marigold ist eben die zurückhaltendere, die Nachdenkliche, die tatsächlich immer wieder darauf zurückkommt, dass sie irgendwann ein Buch schreiben wird. Und Rose ist die Gefällige, die Beliebte. Rose ist das Mutterkind und Marigold eher das Vaterkind. Aus der sehr spielerisch angegangenen Sicht dieser beiden Babys wird eigentlich so eine Welt evoziert, von der diese Kinder noch gar nicht wissen können. Also die Familienverhältnisse, die Arbeit der Eltern oder die Beziehung der Eltern zur Außenwelt, all diese Dinge. Tatsächlich wissen Babys das ja höchstwahrscheinlich nicht. Ich meine, keiner von uns kann sich so richtig daran erinnern, aber man darf vermuten, dass der Horizont eigentlich nicht so groß ist. Aber in diesen sehr kurzen Abschnitten, die auch sehr rhythmisiert sind, man merkt schon, dass Louise Glück eben Lyrikerin ist, da rückt das so in den Blickfeld des Kinderhochstuhls oder des Laufstellchens.
Ich würde sagen, um ein Gefühl für die Prosa zu bekommen, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus Marigold und Rose, den Johannes Wördemann vorträgt.
Marigold träumte einen Traum. In dem Traum war sie ein Einzelkind und Rose war verschwunden. Vielleicht hatte sie beschlossen, nicht auf die Welt zu kommen. Die schöne, liebenswerte Rose. Denn wenn sie auf die Welt gekommen wäre, hätte sie bestimmt jemandem gehört, vermutlich Mutter und Vater. Sie war ein Baby, das alle Leute für sich beanspruchen und dann schnell mit nach Hause nehmen würden, bevor die anderen Eltern auch nur einen Blick darauf werfen konnten. So ein Baby war Marigold nicht. Marigold war schwierig. Tja, das ganze Leben ist schwierig, dachte sie. Das schwierige Leben. Endlich findet man heraus, wie man die Treppe hochkommt. Unvorstellbar hoch, diese Stufen. Jede einzelne reichte Marigold bis an die Taille. Sie stützte beide Arme auf und zog sich mühsam in die Höhe, auf Händen und Knien. Anschließend musste sie sich aufrichten und den Vorgang wiederholen. »Ich hab's gelernt«, dachte Marigold, »und dann bin ich runtergefallen. Rose hat von oben auf mich herabgeschaut. Aber das kam in Marigolds Traum nicht vor. In ihrem Traum gab es Sonnenlicht und ein Erfolgsgefühl, wie sie es im Wachzustand nie hatte.« Warum konnte sie es im Traum trotzdem spüren? Außerdem konnte sie sprechen. Daran erinnerte sie sich. Auf einmal breiteten sich in dem Traum, der friedlich hätte weitergehen sollen, Angst und Unglück aus. Vermutlich hatte sie Rose etwas angetan, sodass Rose nicht mehr war. Und tatsächlich, sie hatte Rose geschlagen. Einmal hatte sie ihr fast einen Finger ins Auge gesteckt. Rose schlug Marigold oft und steckte ihre Finger, wohin sie nur konnte. Aber dass Rose solche Träume hatte, war undenkbar. Wann immer Marigold hinsah, schlief Rose tief und fest in ihrem Bettchen. Oft lächelte sie dabei. Vielleicht, dachte Marigold, habe ich jüdische Schuldgefühle geerbt. Wahrscheinlich von Vater. Vater besaß die vollständige Palette jüdischer Schuldgefühle. Dabei war er nur zur Hälfte jüdisch. Wenigstens sagte er das.
Johannes Werdemann las aus Marigold und Rose von Literaturnobelpreisträgerin Louise Glick in deutscher Übersetzung von Eva Bonnet im Luchterhand Verlag. Erschienen Platz 5 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Maike Fessmann, wir haben es gerade gehört, es ist von Schuldgefühlen und von der Liebe die Rede, vom Träumen und vom Sprechen, das Marigold am liebsten überspringen möchte, um gleich mit dem Schreiben zu beginnen. Vielleicht ist diese Frage auch etwas banal, aber worum geht es in dieser märchenhaften Prosa? Um eine Art Familienaufstellung?
Auch wenn diese vorgetragene Passage jetzt eigentlich vor allem von Geschwisterkonkurrenz gesprochen hatte, fand ich eigentlich bei der Lektüre dieses Buch unglaublich heiter. Ja. Und heiter auf eine Weise, weil es auch so frech ist in der Erzählperspektive. Louise Glick ist ja Lyrikerin und auch als Lyrikerin für den Nobelpreis ausgezeichnet worden und hat aber immer wieder sehr, sehr heftige Schreibkrisen gehabt und hat nach dem Nobelpreis offenbar dieses Büchlein im Juli 21 einfach so runtergeschrieben. Ja. Und was mir daran so gefällt, ist diese Mischung aus Konkretion. Also man sieht diese zwei Mädchen vor sich, diese Speckärmchen unter Duft, all das, was an kleinen Babys faszinierend ist, taucht auf in diesem Buch und die beschreiben sich dann so gegenseitig, ja. Und auf der anderen Seite ist es ein wirklich auch abstraktes Buch. Es ist ein philosophisches Buch. Es ist eben ein Buch über zwei Mädchen, die ein Eigezwillige sind, also eigentlich eins sind ursprünglich und die doch so verschieden sind. Und die Tatsache, dass sowohl Charakter als auch Bedeutung in Auseinandersetzung, in der Differenz entstehen. Das beschreibt sie hier unglaublich schön, wie diese beiden Mädchen sich zu unterscheiden versuchen und auch von anderen unterschieden werden. Und in gewisser Weise ist es schon so eine Art Quintessenz des Werks von Louise Glick, dass sie nochmal ein Motiv, das in ihrem ganzen Werk eine Rolle gespielt hat, nämlich das Zwiegespräch und auch die Intimität, das war immer sehr wichtig bei Lyrik, dass es eigentlich ein intimer Ton ist, der sie interessiert, dass sie das hier so wunderbar in eine Geschichte verpackt, die sich ganz sinnlich liest und die gleichzeitig ein philosophischer Dialog ist.
Also ein Text, der sich sinnlich liest, Christoph Schröder, und gleichzeitig aber auch so etwas wie eine philosophisch-literarische Quintessenz ist. Hat Sie der Text auch literarisch überzeugt?
Also man muss ja zunächst einmal sagen, das haben wir noch nicht gesagt, dieser Text hat gerade einmal knapp 60 Seiten. Also in der Zeit, in der wir hier darüber reden, hat man es zu Hause auch gelesen. Das heißt, es ist natürlich eine verdichtete Sprache, aber ich würde doch auch aufgrund der Beschreibung dessen, was wir jetzt gerade gehört haben, worum sich das Buch dreht, ist doch auch als eine kleine, sehr schön gemachte Fingerübung bezeichnet, aber auch nicht so viel wahnsinnig mehr, obwohl sehr viele Themen angespielt werden. Was für mich wichtig war in diesem Buch und was ich interessant fand, weil das, glaube ich, auch mit der Lyrikerin Louise Glick sehr viel zu tun hat, ist diese Reflexion darauf, wann fängt das Denken an, wann fängt das Sprechen an und gibt es sozusagen auch ein vorsprachliches Denken, eine Ausdrucksform, und ist nicht vielleicht sogar auch der Augenblick, in dem man etwas lernt und in dem man auch das Sprechen lernt und die Wörter lernt, vielleicht nicht auch ein Augenblick des Verlusts sogar, ja, weil das Buch, das kann man ja verraten, das ist ja kein Krimi, also das Buch endet am ersten Geburtstag der Zwillinge und da ist eigentlich fast der erste Verlust von Unschuld schon eingetreten und dieses Jahr ist eigentlich ein Jahr der Unschuld, in dem man unschuldig spricht und denkt, zumindest Marigold, und auch Rose etwas Unschuldiges hat, etwas Reines, glaube ich. Also sozusagen das reine Denken, die reine Sprache, entblößt von den Wörtern. Und ich glaube, darum geht es so ein bisschen in dem Buch. Und das finde ich als Spiel natürlich sehr interessant, weil das ja die große Frage ist, die sich Literatur, glaube ich, immer stellt. Wie gesagt, ich würde dieses Buch aber jetzt nicht deshalb, weil es die einzige Prosa-Erzählung, der einzige Prosa-Text einer Literatur-Nobelpreisträgerin jetzt nicht auch gleich zu großer Literatur erklären wollen.
Also ich finde schon, dass es große Literatur ist, auch eben in diesem Charakter von Zusammenfassung des Werks. Es ist den Zwillingsenkeltöchtern Emmy und Lissy gewidmet, also es gibt die reale Vorlage. Und gleichzeitig finde ich auch vieles wieder, was sie zum Beispiel über Geschwisterverhältnisse geschrieben hat mit ihrer Schwester. Sie hatte eine Schwester, die 2,5 Jahre jünger war, die kurz davor an Krebs gestorben ist, wo sie auch in dem Gedichtband versucht hat, diese tote Schwester wieder praktisch ins Leben zu holen, indem sie Situationen wieder auferstehen lässt. Und die Art, finde ich, wie sie da als Großmutter über Enkeltöchter schreibt, ja, daraus einen philosophischen Diskurs über Bewusstsein entwickelt und einen philosophischen Diskurs über Zweiheit, über Paare, was ihr enorm wichtig war. Also auch wenn sie eingeladen war zum Essen, hat sie immer gesagt, sie ist eigentlich am liebsten mit jemand zu zweit. Das finde ich schon etwas, was man eben in dem Gedicht auch in dieser konzentrierten Form als Hallraum benutzen würde. Und so ist es in dieser Prosa eben auch. Und die Tatsache, dass man es in einer Stunde gelesen hat, finde ich eigentlich jetzt kein Einwand gegen ein Buch.
Es ist ja auch, also man muss jetzt nicht sagen, das ist sozusagen das Hauptwerk von Louise Glück. Das ist es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht. Aber ich finde schon, dass es sehr literarisch ist und nicht nur, weil eben da so viel zusammenkommt, was dieses Werk auszeichnet, sondern es ist eben auch ein Buch darüber, wie man zum Schreiben kommt, also wie man Schriftstellerin wird und was Schreiben mit Verlust zu tun hat. Es ist eben dieses, alles wird verschwinden, aber ich lerne immer mehr Wörter. Das heißt, das Schreiben, das kommt auch mit einem Preis oder das ist die andere Seite von den Verlusten, die man im Leben erleidet. Also es geht ja auch hier doch nur auch um Tod. Also das mit den jüdischen Schuldgefühlen haben wir schon gehört. Das ist vielleicht eher eine kleine Pointe. Zunächst mal in dem Zusammenhang, es wird auch nie wieder aufgegriffen, aber irgendwann stirbt die Großmutter, die ist dann einfach nicht mehr da. Die Mutter sagt, die ist im Himmel. Die Kinder denken sich dann eigentlich, mit diesen Großmüttern hat man nur Ärger, die sind eigentlich nie da. Also ich finde auch diese Schwebe ganz toll zwischen dem Intimen, dem zum Teil auch sehr Zärtlichen eigentlich, ja, mir fällt dafür jetzt kein besseres Wort ein, also diese sinnliche Evokation dessen, was so ein kleines Kind ist und dem sehr Komischen. Ich musste oft wirklich schmunzeln und lächeln, als ich das gelesen habe, weil dann wieder so eine kleine unerwartete Wendung kam, die aber nichts Albernes hat, sondern wo man dann so denkt, ja, aber so ist es.
Mal abgesehen von dem Zwillingspaar, haben wir auch eine ganz interessante Elternkonstellation. Was erfahren wir von Mama und Papa in diesem Zusammenhang? Was wird darüber erzählt?
Ja, jede Menge. Also zum Beispiel, dass die Mutter irgendwann beschließt, sie will jetzt wieder arbeiten gehen. Dann verabschiedet sie sich von den Kindern, dann haben die also die nächste Verlusterfahrung. So. Es wird so registriert, ja. Dann überlegt sie sich, sie will doch lieber nicht arbeiten gehen, sie will lieber bei den Kindern sein. Der Vater möchte gern ein Haus kaufen. Die Mutter tut so, als würde sie das unterstützen, aber dann hört sie damit auf, weil sie ist eben jemand, der spezialisiert ist, darauf mit Dingen aufzuhören. Das hat sie von ihrer eigenen Mutter. Man hat ja wahrscheinlich so ein unbewusstes Gerüst von der eigenen Familie. Und das wird hier immer so schlaglichtartig beleuchtet, was es da so an Konstellationen geben kann, an Reibereien, auch an Konflikten oder an Dingen, die einfach nicht zueinander passen.
Und wenn Sie sagen schlaglichtartig, geht dieser Text dann auch in die Tiefe mit in diesen Themen? Also was die arbeitende Mutter angeht oder so, da bleibt es eher an der Oberfläche. Was würden Sie sagen?
Das bleibt an der Oberfläche. Tiefe ist, glaube ich, nicht die richtige Vokabel dafür. Sie schafft immer wieder Bilder. Also zum Beispiel dieser Laufstall, die zwei Mädchen sitzen im Laufstall und sie erzählen praktisch alles, was außen rum ist, ist Zeit und Tod und Vergänglichkeit. Aber hier in diesem Laufstall ist die Welt in Ordnung. Ein anderes Mal sitzen sie mit der Mutter auf einer blauen Decke. Beide Töchter haben den Kopf im Schoß der Mutter. Und es wird auch als so eine Art Glück beschrieben, Zufriedenheit. Und ich finde schon, dass diese Erzählperspektive, auch wenn das so klein gemacht ist, unglaublich wichtig ist. So wie Julia Schröder auch schon gesagt hat, beim Anblick eines sehr kleinen Kindes, eines Säuglings, beziehungsweise gerade dieses erste Lebensjahr, wenn sich ein Kind langsam die Welt erobert und man bei zuschauen kann, wie Bewusstsein entsteht. Ja. Das auf eine Weise zu schreiben, dass sie einfach drüber hinweggeht, dass die Erzählerin das weder registrieren kann, noch sagen kann, noch schreiben kann, das ist, glaube ich, der Witz an diesem Text. Dass sie das wagt, das so zu machen, also auf eine Weise unbekümmert, völlig unbekümmert diese Erzählhaltung einzunehmen.
Ich werde jedenfalls, immer wenn ich jetzt Babys sehe, künftig daran denken, dass möglicherweise noch viel mehr in den Köpfen von den Kleinen stattfindet.
Genau.
Ob sie sich da schon ausdenken, dass sie Bücher schreiben. Marigold und Rose von Louis Glick in deutscher Übersetzung von Eva Bonnet erschienen bei Luchterhand, steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank.